Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Vom Geschenk des Kolibris bis zu einem unaufgeklärten Tod in einer deutschen Gefängniszelle. Das ist so ungefähr die Spannweite bei unseren Buchempfehlungen für den ersten Monat in diesem Jahr, den Januar 2025. Unsere Bücherredaktion hier im Deutschlandfunk Kultur stellt diese Empfehlungsliste jeden Monat zusammen. Und zwei aus dieser Redaktion sind jetzt hier im Studio, nämlich Kim Kindermann und Christian Raab-Hansel. Seid beide herzlich willkommen.
Hallo.
Die ersten Empfehlungen für ein neues Jahr. Ich denke mir so, ihr überlegt da doch nochmal anders als vielleicht bei der Juni-Liste mitten im Jahr oder so. Wie ist das?
Tatsächlich so, die erste Liste im Jahr, wir überlegen sie allein deswegen schon anders, weil wir sie im Weihnachtsstress machen müssen und alle richtig viel gerade zu tun haben, um die Feiertagssendung zu machen. Das ist schon mal formal anders. Und wir suchen uns ja sonst gerne so eine Überschriften-Thema. Das haben wir diesmal nicht gemacht. Das hat zum einen diese Stressfaktoren als Grund, aber auch, wir wollten gerne zum Jahresbeginn was Schönes und Optimistisches haben. Und dann haben wir aber gemerkt, die Wirklichkeit ist so gar nicht schön und optimistisch. Deswegen haben wir was ganz Tolles, Aufbauendes drauf, aber auch sehr deprimierende Bücher.
Vielleicht schauen wir
erstmal. Aber trotzdem noch mal ganz, ganz wichtig. Ja. Aufbauend war schon ein wichtiger Punkt für mich. Also bei meinen Büchern, die ich auf die Liste geschoben habe, war es für mich wichtig. Gute Stimmung zum neuen Jahr.
Und dazu gehört auch dieses Buch, Das Geschenk des Kolibris von Cy Montgomery. Das ist ja eine hoch angesehene Nature Writing Autorin, sehr bekannt geworden mit ihrem Bestseller Rendezvous mit einem Oktopus. Und was magst du an diesem Buch, an dem Kolibri-Buch, Kim?
Also ich liebe alles an Cy Montgomery. Ich muss sagen, ich bin ein Addict ihrer Bücher, immer schon gewesen, bekannt geworden mit dem Buch, das du da gerade erwähnt hast. Aber ich finde, ich liebe ihren Schreibstil, der ist so wissend und gleichzeitig von Poesie geprägt. Das macht immer wieder Lust, das öffnet so eine Wunderkammer der Natur. Und wie sie das jetzt wieder macht mit den Kolibris, das hat mich einfach total abgeholt, weil sie erzählt eben nicht nur biologisches Faktenwissen, sondern sie erzählt auch etwas über die Kulturgeschichte dieser Vögel. Und insofern, sie fängt einen so ein und das mit so einer Leichtigkeit, dass für mich das einfach ein wunderbarer Spaziergang war, dieses Buch zu lesen, wo ich eben viel gelernt habe, gleichzeitig ganz gut gelaunt war und einfach so ein bisschen, obwohl es auch natürlich um die Rettung der Vögel geht und um ihre Bedrohung. Wir haben ja gerade gehört, Feuerbrände in Kalifornien für Kolibris, ganz, ganz schlimm. Aber trotzdem, ich war beseelt nach der Lektüre.
Ich glaube tatsächlich, genau das macht die Faszination aus, dass wir in einer Welt leben, die eine Klimakrise hat, die ein Artensterben hat, das ganze große ist so derartig gefährdet. Dann haben wir diese winzigen, zierlichen, kleinen Vögelchen, die wirklich, also es geht um da zwei Baby-Kolibris, die als Waise gerettet und aufgepäppelt werden sollen. Die sind so groß wie Hummeln. Und die Beschreibung dann, dieses riesige Herz da drin, ansonsten ganz große Lungenflügel, 9 Luftsäcke in dem Körper drin. Also die bestehen halt vor allem eigentlich aus Luft, nicht wie wir Menschen vor allem aus Wasser. Also wirklich so komplett anders. Und trotzdem sind das solche Hochleistungsmaschinen. Also die haben einen Ruhepuls von 500. Oh. Beim Fliegen 1500. Die können eine Flügelbewegung so in einer liegenden Acht machen, die das nicht wie normale Vögel einfach so hoch und runter. Und deswegen können die in der Luft stehen, die können rückwärts fliegen, die können auf dem Kopf fliegen. Also diese Faszination, klein, zerbrechlich, unglaublich leistungsstark, das ist so ein tolles Symbol einfach für die Zerbrechlichkeit dieser Welt.
Man sieht, du hast was gelernt bei dem Buch. Und jetzt aber auch, um auf die andere Seite der Empfehlungsliste zu schauen. Du hast gesagt, die Wirklichkeit ist so, dass man nicht nur aufbauende Bücher auf so eine Liste nehmen kann. Aus deiner Sicht, du hast auch das Buch Verbrannt in der Polizeizelle von Margot Overath auf die Liste gebracht. Da geht es um den bis heute nicht aufgeklärten Tod von Uri Jallo in einer Polizeizelle in Dessau vor 20 Jahren am 7. Januar 2005. Warum ist jetzt das Buch für dich eine Empfehlung?
Das Buch ist eine Empfehlung, weil ich natürlich diesen Fall noch irgendwie in Erinnerung hatte, mir aber nicht klar war in dieser Eindringlichkeit, was da alles an Ungereimtheiten im Raume steht und wie sehr die Aufklärung, auch die juristische Aufklärung, tatsächlich nicht gescheitert ist, sondern aktiv verhindert wurde. Und zwar nicht nur von der Polizei vor Ort, man muss es leider auch sagen, tatsächlich von der Staatsanwaltschaft, von den Gerichten. Nichts hat da so gearbeitet, wie sie hätten arbeiten sollen. Margot Overath wiederum hat eigentlich sehr viel dieser Aufklärungsarbeit geleistet, die ich eigentlich vom Rechtsstaat erwartet hätte. Sie hat sich das minutiös angeguckt und ich kann jetzt nur so einzelne Beispiele rauspicken, einfach um deutlich zu machen, wie schief da alles damals gelaufen ist. Das fängt schon an, direkt am Tattag vor Ort, dass zum Beispiel also dieser 36-jährige Mann wird also in einen Polizeiwagen gesteckt, wird auf die Wache gebracht, er wird untersucht, es wird ihm Blut abgenommen, er wird in diese Polizeizelle, in die Arrestzelle eingesperrt. Das ist eine Betonspritsche am Boden auf einer nicht brennbaren Matratze. Er wird gefesselt an Händen und Füßen, also an den Boden gefesselt, hat also wirklich auch fast keinen Bewegungsspielraum. Und trotzdem wird es später heißen, er habe sich selber angezündet, obwohl er ja durchsucht wurde. Die haben ihm sogar eine Büroklammer abgenommen aus der Hosentasche. Hat er angeblich ein Feuerzeug gehabt, hat sich angeblich verbrannt. Dieses Feuerzeug taucht in der ersten Untersuchung überhaupt nicht auf. Schon die Spurensicherung, die da ein Video während der Untersuchung dreht, sagt als ersten Satz schon, ich gehe da jetzt in den Keller zu dem Menschen, der sich verbrannt hat. Also das Ergebnis steht schon fest. Das Video bricht nach wenigen Minuten ab. Es ist bis heute unklar, warum eigentlich. Tage später erst taucht ein Feuerzeug auf, das angeblich gefunden worden sei. Erst Jahre später wird das Feuerzeug untersucht, das ist ja ganz verbrannt und es ist so Brandschutt mit dran und es stellt sich heraus, dieser Brandschutt stammt nicht aus dieser Zelle. Also halt von Anfang an läuft das alles falsch und eben auch die juristische Aufarbeitung. Es gibt dann eine Anklage gegen den Chef der Wache, er habe nicht adäquat reagiert auf den Feueralarm, der zum Beispiel regelmäßig losging, den sie immer wieder ausgestellt haben. Das endete mit einem Freispruch, weil, das zeigt diese Recherche, die Anklage von Anfang an die falsche war. Denn erst Gutachten durch die Nebenklage haben dann gezeigt und dann gab es, also wirklich viele Jahre später, auch durch die Staatsanwaltschaft neue Gutachten, die es nicht auf sich sitzen lassen wollte, haben gezeigt, er kann sich nicht selbst angezündet haben. Es muss Brandbeschleuniger gegeben haben. Das ist eine Zelle, wie gesagt, im Keller der Polizeiwache. Das ist abgeschlossen. Das kann kein Passant gewesen sein. Es muss jemand aus der Wache gewesen sein. Und der Leichnam ist, wenn man die Bilder sieht, ich werde das nie wieder vergessen, der Leichnam ist nicht einfach nur ein bisschen verbrannt. Das ist ein völlig verkohlter Leichnam und der Brandzustand dieses Leichnams, wie sehr auch die Knochen selbst verbrannt sind, ist sehr, sehr deutlich. Das muss ein Feuer über 180 Grad gehabt haben. Das geht überhaupt nicht, wenn da nur eine Jeans brennt oder dergleichen. Er kann sich nicht selbst angezündet haben und trotzdem ist die juristische Aufarbeitung, hat sich immer auf diese These gestützt, er sei es selbst gewesen. Dann am Schluss, nach diesen Gutachten, gab es doch nochmal Ermittlungen wegen Mordes gegen die beiden Polizeibeamten und das ist dann aber sofort wieder eingestellt worden. Also wirklich ein Fall, der den Glauben an den Rechtsstaat zutiefst erschüttert.
Und den hat Margot Overath aufgerollt in ihrem Buch Verbrannt in der Polizeizelle, eine unserer Empfehlungen jetzt für den Januar 2025. Und wir schauen zum Schluss vielleicht dann nochmal auf die andere Seite unserer Empfehlungen, auf die Mut machen kann. Und das mit dem Buch Du musst das alles nicht von der Autorin Ovidee und der Illustratorin Digley. Kim, das hast du vorgeschlagen für die Liste. Was für eine Art Buch ist das?
Das ist beste Selbstermächtigung für junge Frauen. Also ich muss sagen, ich bin Jahrgang 68, ich hätte mir gewünscht, ich hätte mit 14 Jahren so ein Buch in der Hand gehabt, weil das einfach wichtig ist, weil es zeigt, wie sehr Klischees, Moralvorstellungen einfach das Leben junger Frauen prägen und das tut es bis heute. Und hier wird jetzt eben gesagt, was immer von dir erwartet wird, prüfe erstmal, was du willst und ob du das willst. Und da werden Anleitungen zugegeben, es gibt Texte, es gibt Übungen. Das alles auf 100 Seiten, sehr knapp, sehr präzise formuliert, aber auch sehr mutmachend eben. Und ich mache das mal einem Beispiel deutlich. Was ziehen Mädchen an? Sind sie zu hot, also zu heiß angezogen oder nicht heiß genug? Und da ist eben das Beispiel wird gebracht, dass es in Frankreich eine Initiative gab, junge Mädchen republikanischer zu kleiden. Das heißt, sie sollten keine Tops mehr anziehen, keine Shorts mehr anziehen, weil das würde Männer ein bisschen in Verführung bringen. Und es gab einen riesen Eklat bei den Mädchen, die haben sich gewehrt, haben gesagt, nee, stopp, nicht wir sind das Problem, der männliche Blick ist das Problem. Und so geht dieses Buch vor.
Das Buch von Ovidee und Digley, Du musst das alles nicht, auf unserer Empfehlungsliste für den Januar zu finden auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Bei den Büchern des Monats finden Sie unsere Empfehlungsliste mit 5 Titeln.